herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Technical Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek.
Ja, zum Start von der heutigen Folge kann ich und darf ich auf jeden Fall mal Servus sagen, weil der junge Mann, der mir heute gegenüber sitzt, zwar nicht aus dem wunderschönen Bayern kommt, aber an einem sehr nahen Grenzgebiet und mir gegenüber sitzt heute der Simon König. Lasst mich ganz kurz erklären, wer der Simon aus meiner Sicht ist. Ich habe den Simon in unserem digitalen Gründerzentrum in Ingolstadt kennengelernt, dem BRIC. Da habt ihr auch schon in der Folge vom Marc Erdas was drüber gehört, kennengelernt. Und wir sind einfach mal in so einem schönen Rahmen ins Gespräch kommen und hatten auch gleich eine ziemlich coole und lustige Verbindung miteinander. Der Simon ist nämlich gebürtig aus der Region, wo ich sehr viel Freizeit verbringe, sei es im Sommer oder im Winter. Da wird er gleich nochmal was dazu sagen. Und ja, der Simon hat eine super interessante Reise von seiner Heimatregion, die nicht in Deutschland liegt, bis hierher nach Ingolstadt gemacht. War jetzt auch eine Zeit lang einmal auf der Selbstfindung im Unternehmertum unterwegs und ist einfach, kommt aus einer sehr interessanten und meiner Meinung nach sehr hoch frequentierten und nachgefragten Zielgruppe. Und deswegen wollen wir heute mal mit dem Simon darüber sprechen, wie er das Thema Recruiting wahrnimmt, wo man ihn vielleicht erreicht, wie er dieses ganze Spiel wahrnimmt und ja, schauen einfach, was heute passiert. Simon, servus.
Servus, guten Morgen, Jan. Vielen Dank erstmal für die Einladung und für die nette Vorstellung natürlich.
Oh, super, gern.
Genau, also ja. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ein bisschen was von meinem Leben erzählen darf und von meiner Sichtweise auf die Dinge, sage ich mal.
Ja.
Genau, also du hast es ja schon angesprochen, meine Heimat ist nicht Bayern, meine Heimat ist das wunderschöne Österreich, in dem Fall mitten aus die Berg.
Pinzgau, oder?
Pinzgau, gehört genau, noch zu Pinzgau. Also da, wo du auch hin und wieder zum Mountainbiken hinfährst, also da in der Region selber hinter Klemm-Leogang. Genau, und ja, also mein Werdegang ist ein bisschen so durch die Bank durch, sage ich mal.
Stell dich doch den Hörern einfach mal vor, fangen wir mal an, wie alt bist du eigentlich, Simon?
Ich bin mittlerweile 23, oder knackige 23 noch, sagen wir so, genau. Also ich bin, wie ich 10 war, bin ich ins Internat gekommen, nach Salzburg. Mhm. War dort dann 9 Jahre eben, habe dann im Anschluss die Wehrpflicht bei uns eben noch absolviert, gibt es ja noch, immer noch. Und war da schon ein bisschen.
Aber das heißt, Internat bei euch ist ja dann Matura, oder?
Genau, also
mit der Matura,
genau,
also Gymnasium.
Das ist das Pendant zum Abitur bei euch, sage ich mal. Das ist eben, das war eine Schule, sage ich mal, mit Internat eben dabei, die auch eine Mechatronik-Lehre und ein Gymnasium verbunden hat. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt auch Mechatronik-Geselle, würde man sagen, bei uns.
Aber das ist jetzt unabhängig von den HTW-Geschichten, oder?
Genau, das ist
unabhängig. Noch mal,
genau, das ist nochmal extra, sage ich mal. Genau, und eben danach war ich beim Bundesheer für ein halbes Jahr und da war schon irgendwie klar, dass ich was Technisches machen möchte, eben auch aufgrund dieser Mechatronik-Vergangenheit, sage ich mal. Und es war am Anfang einmal Überlegung, ob ich nicht die Fluglotsenausbildung mache, also die Aufnahmeprüfung auch. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich bin nur dann am Schluss eben ausgefallen, weil ich eine Rotschwäche habe und die liegt über dem Grenzwert und dadurch hätte ich keine Berechtigung eben bekommen. Und dann war eigentlich mein Plan B, sage ich mal, der war immer eigentlich Ingolstadt mit diesem Studiengang, den ich jetzt gemacht habe, Flug- und Fahrzeuginformatik, war immer so dieses Backup, das ich haben wollte, weil es irgendwie die Fahrzeuge, sage ich mal, waren immer schon so ein bisschen meine Thematik und das Technische sowieso. Und genau, dadurch ist es eben dann Ingolstadt geworden, Ende 2016 und jetzt bin ich mittlerweile 3,5 Jahre da, 7 Semester Studium hinter mir. Ich habe gerade gestern meine Bachelorarbeit abgegeben, erfolgreich.
Glückwunsch.
Vielen Dank. Und genau, in der Zeit, sage ich jetzt mal in Ingolstadt, habe ich ja beruflich einiges erfahren und lernen können, auch im Recruiting-Bereich. Und genau, es gibt ja einen bayerischen Premium-Automobilhersteller da in der Region, sage ich mal, wo sehr viele Augen drauf gerichtet sind in diesem ganzen
Bereich. Der aber damals nicht der Hauptgrund war, nach Ingolstadt zu kommen.
Der damals nicht der Hauptgrund war, richtig. Damals war wirklich nur das Studium der Hauptgrund, weil einfach das Curriculum, so sagt man, habe ich mal angeschaut. Und das hat mich schon sehr angesprochen, dass ich sage, das probiere ich, das mache ich mal. Und wenn es nichts werden sollte, dann wechsle ich die normale Informatik. Oder wo auch immer, es gibt ja an der Uni da einige Studiengänge, sehr interessante. Genau, und eben, wie du schon sagst, ist in dem Fall die berufliche Wahl, sage ich mal, für später war da noch recht unabhängig. Es war einfach mal das Studium im Vorrang. Und genau, Überlegung war mal Fahrzeugtechnik gewesen bei uns in Graz, weil in Österreich ist so Graz ein bisschen das Automobilmecker, wie es immer so schön heißt. Aber das war mir dann doch zu maschinenbaulastig und irgendwie, so, es hat sich schon herauskristallisiert, dass mir die Informatik ein bisschen mehr liegt. Mhm. Genau, und so hat sich eben dann auch die Zeit in Ingolstadt entwickelt über verschiedene Arbeiten in verschiedenen Abteilungen, in verschiedenen Unternehmen. Und genau. Und
bist du da über Praktika immer wieder oder
genau, Studienarbeiten? Genau, Praktika. Ich habe auch eben neben einem Studium, ich habe immer den Fokus nicht jetzt auf gute Noten und einen möglichst guten Abschluss gelegt, sondern immer auf die Erfahrung und auf das Praktische, dass das so ein gesundes Mittelmaß ist. Mhm. Weil man natürlich sind gute Noten, sind immer schön, sind wir ehrlich.
Aber im Zweifelsfall fürs eigene Ego.
Genau, genau. Aber mein Fokus war eigentlich immer das Praktische, dass man genau so einen Mittelweg findet, wo man sagt, die Noten passen, aber dass man auch nach dem Studium schon sagen kann, man ist kein kompletter Neuankömmling in dieser Berufswelt, sondern man hat ein bisschen was, was man mitnehmen kann, wo man sagen kann, hey, das habe ich auch schon gesehen, das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Und genau, eben über verschiedene Praktika, eben auch ein Pflichtpraktika an der Uni, das wir machen haben müssen. Und auch verschiedene Studentenjobs nebenbei, mal Homeoffice, mal direkt vor Ort, mal in der IT-Sicherheit, mal in der normalen Informatik. Dann wieder mein Praktikum eben habe ich auch im Thermomanagement-Bereich gemacht. Also verschiedenste Bereiche, wo man einfach sagt, man lernt sich ein bisschen selber kennen. Man erkennt ja dann auch, sage ich mal, man weiß ja dann, wie man in diesen verschiedenen Situationen drauf ist, wie an das liegt, ob jetzt eher das Großraumbüro dein Ding ist, oder in dem Fall meins, oder halt allein im Kammerl sitzen, wie man so schön sagt, oder im digitalen Gründerzentrum dieses Coworking.
Ja.
Und genau, und diese Erfahrungen sind schon in meinen Augen sehr viel wert, die ich einfach gesammelt habe, dass ich jetzt auch sagen kann, ich bin zum Beispiel nicht dieser Großraumtyp.
Okay.
Es ist, oder Großraumbürotyp. Mhm. Es ist zwar schon nett, wenn man viele Kollegen hat, viele verschiedene Projekte. Ja. Aber das, also mir hat es zumindest in der Zeit ein bisschen in der Kreativität eingeschränkt, dass ich sage, es ist eher nicht so meins.
Jetzt sind wir schon relativ tief quasi in dieses Arbeiten eingestiegen. Lass uns mal nochmal zurückkommen, weil ich es mega spannend finde und wir da in der Tiefe noch gar nicht drüber gesprochen haben, was gut ist, dass ich jetzt auch ein bisschen so neugierig bin. Wie kam dieser Wunsch, weil es war ja über Fluglotse und sage ich mal dieser Luft- und Raumfahrtstudiengang hier in Ingolstadt. Wie kam diese Liebe zu der Luftfahrt? Hast du da irgendwie schon einen Bezug gehabt dazu? Oder?
Ich würde gar nicht sagen, Liebe zur Luftfahrt, es ist mehr die Liebe zur Technik. Mhm. Und du hast ja im Flugzeug genauso Strömungsmechanik wie im Auto und du hast genauso technische Systeme, du hast genauso die Informatik dabei. Und da ist es, für mich, sage ich mal, ist das technische System an sich ist mir eigentlich wurscht. Mhm. Ganz blöd gesagt. Es geht mir mehr um diese, dass ich neue Herausforderungen habe, dass ich vielleicht mal was Unbekanntes analysieren muss und dann sage, hey, geil, da fuchse ich mich rein und ja, setze das um, schaue, dass das irgendwie ans Laufen kommt. Und eben Fluglotsen war, ich habe eben damals eine Ausschreibung in der Zeitung gesehen, dass eben dringend Fluglotsen gesucht werden, weil die...
In der Zeitung?
In der Zeitung, ja, so ganz klassisch. Ne?
War es wirklich irgendwie eine Tageszeitung? Oder
es war wirklich eine Tageszeitung, also in dem Fall eine österreichische Tageszeitung, sage ich mal, wo man wirklich einen langen Bericht gehabt hat über diese hohe Dropout-Rate.
Wie alt warst du da?
Da war wahrscheinlich 19. Ja. Wo sie eben gesagt haben, dass sie händeringend nach Bewerbern suchen, weil man will logischerweise die Kriterien nicht senken, weil es ist einfach ein verantwortungsvoller Job. Mhm. Aber man braucht auch eine gewisse Anzahl an Bewerbern, um die richtigen dann zu finden.
Ja. Und ja, weil es häufig dann einfach an Kleinigkeiten auch vielleicht scheitern kann.
Genau, eben. Bei mir war es eben die Rotschwäche, die jetzt, sage ich jetzt mal, im Alltag merke ich es nicht wirklich. Also für mich sehe ich schon rot und so. Also aber es war dann bei einem Flugarzt in dem Fall war das, dass ich einen Attest gekriegt habe, dass eben das zu hohe Grenzwerte waren. Mhm. Dass man sagt, das ist nicht mehr im Rahmen.
Und dadurch. Was hat dich damals da so angefixt bei dieser Annonce? Kannst du es noch?
Irgendwie die Herausforderung, ich weiß es nicht, das Neue, es war so ein bisschen das Unbekannte. Mhm. Und man findet ja auch viel Artikel und viel Videos mittlerweile auch auf diversen Plattformen über diese Ausbildung, über die Tätigkeit danach. Mhm. Und das war schon so, es ist ein bisschen aus diesem wie soll man sagen, aus meinem bisherigen Leben ein bisschen ausbrechen, einfach mal probieren,
ja,
wie war das. Und es war dann so ein bisschen auch fürs Ego, dass man schaut, wie weit kommt man und so.
Mhm.
Und
also ein bisschen Challenge.
Genau, also ein bisschen Challenge.
Challenge accepted.
Das waren jetzt eh weniger, zumindest in den ersten Tests, war das weniger fachlich, sondern mehr so dieses allgemeine räumliche Vorstellungsvermögen. Wie gut ist dein Englisch? Wie gut bist du in diesen ganzen, wie sagt man, so mechanischen Aufgaben und irgendwie. Das war so ein bisschen fürs Ego auch, sag ich mal.
Okay. Aber das heißt, du, der Trigger war quasi die Zeitung und dann war es auch so viel,
genau,
was kriege ich da drüber selber,
genau,
raus.
Genau. Für mich war es ja auch, sag ich mal, eine halbe Weltreise, weil es im Pinzgau bis nach Wien und wieder zurück und so. Das, und das halt ein paar Mal, das ist allein schon, war es allein schon wert, sag ich mal. Und seitdem ist auch so ein bisschen die Wien-Liebe meinerseits entstanden.
Ah, schau also, her. Es ja, kommt auch nicht oft vor, weil kurzer Abschweif, Wien ist doch für die meisten, auch in Saalbach Hinterglemm, wenn ich da mit den Leuten rede, sehr weit weg.
Es stimmt, ja. Es gibt ja bei uns diesen Spruch, Wien ist anders.
Ja.
Das, weil es eben damals eine Werbekampagne mit diesem Spruch gefahren hat,
das ist ich positiv auch, ja, und negativ, ja, zu besitzen.
Ja. Ja. Aber es, ja, für mich sind einfach die Lebensbedingungen dort, auch die ganzen Lebensumstände für Kollegen von mir sind in Wien und auch diese Mentalität. Es ist zumindest einmal vielleicht ein Ziel für die nächsten Jahre, dass man einfach mal sagt, man probiert es einfach mal ein paar Jahre, muss ja nicht für den Rest des Lebens sein,
ja,
einfach mal, ja.
Cool. Und dann kam Ingolstadt.
Genau, und dann kam das im Vergleich das Nest Ingolstadt.
hast du davor jemals was über Ingolstadt gehört, außer Audi?
Audi, aber sonst Airbus noch ein bisschen, mhm, dass man sagt, die Defense-Abteilung,
ja,
und auch mit dem Flugzeug in Manching, das war so... Ja, das hat man mal im Hinterkopf gehabt, sage ich mal. Aber sonst auch, es war nie so in meiner gedanklichen Reichweite, dass ich sage, da möchte ich studieren.
Mhm.
Natürlich so die Klassiker Wien, München, Berlin, das ist eigentlich so das Erste, wo man sucht.
Ja. Gut, die Sprachbarriere nach Deutschland ist ja relativ klein.
Nach Bayern ist es minimal, sage ich mal, je weiter man in den Norden kommt, ist schon schwieriger.
Das ist richtig.
Aber genau, also Ingolstadt war am Anfang überhaupt nicht auf meinem Radar.
Mhm.
Das hat sich erst dann eben ergeben durch diese, weil ich eben gesucht habe, Informatik war mir zu eintönig, sagen wir, diese klassische Informatik. Und dann habe ich mehr so nach Spezialisierungen gesucht, Medizininformatik, mhm, so diese Klassiker. Und eben dann ist auch irgendwann in der Liste mal Flug- und Fahrzeuginformatik gekommen. Und ich mir gedacht, hey, das war was. Und über das ist dann dieser Weg nach Ingolstadt gekommen, wo man dann sagt, das war eigentlich von der Reichweite her nicht allzu weit.
Das heißt, du hast einfach mal geschaut, was kann man innerhalb der Informatik noch machen,
genau,
oder wo kann man sich drauf spezialisieren,
genau. Die aber jetzt halt so nicht zu extrem spezialisiert sind, weil der Master sollte ja eigentlich die Spezialisierung dann sein, mhm, sag ich mal. Aber der Bachelor ist eben mehr nur, wo man viele Bereiche abdeckt. Und eben durch die Mechatronik-Ausbildung war auch dieser Embedded-Bereich, mhm, war ja ein Bereich, wo man sagt, da hat man schon mal Erfahrungen gesammelt.
Ja.
Und eben diese Flug- und Fahrzeuginformatik behandelt eben auch diesen Embedded-Bereich, wo man sagt, hey, das probieren wir einfach mal. Das,
sag mal in zwei Worten, was ist Embedded-Entwicklung für
die, Embedded-Entwicklung ist im Grunde Mikrocomputer-Entwicklung, wo ich kleine Computer habe, die einfach wenig Sachen, aber zuverlässig ausführen.
Ja, genau. Also Hardware-nah.
Genau, Hardware-nahe Programmierung,
genau, sag ich mal.
Ja, sehr gut. Genau. Und über das eben ist dann auch der Weg nach Ingolstadt gekommen. Und jetzt erweitert ja auch die TAI da in Ingolstadt mit eben Medizininformatik und mit verschiedenen Bereichen, KI, diesen Zukunftsbereichen,
sag, ja, ich mal.
Also es tut sich schon auch gewaltig
was. Was waren dann da, wie kann ich mir den Studiengang vorstellen? Was sind dann da so grob die Themenblöcke, die da
grob die Themenblöcke, also die in dem Fall waren die ersten zwei Semester, waren sehr grundlegende Themen, also die auch sich mit der normalen Informatik zu 90% überschnitten haben, Mathe, Physik, so diese, mhm, Basics, auch, mhm, Algorithmen ein bisschen, und dass du einfach sagst, du hast eine Basis für alle diese Studiengänge, die in der Fakultät Informatik sind, damit du dann immer nur sagen kannst, die zwei Jahre ist jetzt irgendwie, oder in dem einen Jahr, zwei Semester, ist irgendwie mein Fokus jetzt doch verrutscht von dem einen auf das andere, und, mhm, dass du noch ein bisschen wählen kannst. Genau, und ab dem dritten Semester war eben dann die Spezialisierung so ein bisschen eben in diese Flug- und Fahrzeuginformatik, wo man anfängt mit eben Mikrocontroller-Programmierung, ein bisschen Regelungstechnik, ein bisschen wie funktionieren diese Systeme, welche Entscheidungslogiken muss ich einbauen, wie ist vielleicht auch diese Denkweise zu programmieren,
mhm,
die ist ja auch ein bisschen anders, sage ich mal, wie im normalen Leben.
Mhm.
Und genau, eben dann im fünften Semester haben wir ein Pflichtpraktikum gemacht, damit man ein bisschen was von der Außenwelt auch sieht und nicht nur in diesem Campusleben untergeht.
Wo ist da bei dir hingegangen?
Bei mir ist es eben dann direkt zur Audi gegangen, für ein ganzes Semester, eben damals im Bereich Thermomanagement. Und war echt eine super spannende Erfahrung. War eben, also ein ganzes Semester, 6 Monate in dem Fall. War echt super, Wahnsinn. Also die Leute waren ein Hammer. Und auch, dass mein Audi ist jetzt doch sehr groß, sag ich mal.
Also für die sind nicht, da laufen ungefähr 35.000 Leute in die Arbeit jeden Tag.
Das ist im Haus. Also da, wo ich halt herkomme, bei mir in meinem Dorf, sind wir 18.000 Einwohner. Also für mich ist es eine Stadt, sag ich mal. Und auch mit den ganzen Bereichen, die im Grunde, sage ich mal, dieser Automobilhersteller abdeckt intern, wo man nicht sagt, man muss jetzt dorthin fahren, weil gibt es nicht, sondern da ist im Grunde eine komplette Infrastruktur da. Und das ist so einfach was Neues auch gewesen, wo man sagt, das ist noch spannend, das schaue ich mir mal an.
Und wenn du sagst, das war super, wie könntest du das super mal beschreiben in einem Beispiel?
Super. Also eben, die Kollegen waren ein Hammer. Es war nicht so dieses, was man oft aus der Lehre kennt, so die Ausgelernten und der Lehrling, so dieses Verhältnis, sondern es war mehr dieses Unterstützende, hey, da ist jemand, dem ich noch was beibringen kann, dem ich auch vielleicht mal eine Herausforderung stellen kann, wo er sich eine Woche hinsetzen muss und einfach mal Tränen und Schweiß vergießen muss.
Ja.
Aber immer mit diesem Ziel, dass man sagt, man geht nach diesen 6 Monaten aussehen und kann was mitnehmen, kann sagen, man hat was gelernt, man ist vielleicht auch persönlich gewachsen, man hat in der Erfahrung was gelernt und natürlich in der Thematik auch.
Ja.
Dass man dann sagt, man nimmt das vielleicht auch ein bisschen ins Studium mit, gestaltet ein bisschen und weiß dann auch, was will ich nachher oder was will ich nicht.
Naja, so. Klar. Wie bist du damals reingerutscht in das Praktikum? Klassisch?
Klassisch, es war, ich arbeite seit dem zweiten Semester eben beim Zulieferer in der Region Ingolstadt und über das, ich sammle da ganz gern Mailadressen und Kontakte auf diversen sozialen Netzwerken, sage ich mal, wo man dann immer wieder, wenn man einfach einen guten Eindruck hinterlässt, wo man dann auch immer wieder einfach fragen kann, unverbindlich, hey, wie schaut's aus, hast du irgendwas Interessantes? Und über das hat sich das dann eigentlich ergeben, dass man dann sagt, ja, da war was, bewirb dich einfach mal und dann
schau mal. Du hast das Heft selber in die Hand genommen und hast mal...
Genau, also ich bin jetzt über diesen klassischen Weg, dass man sagt, man schaut sich die Stellenausschreibungen an und bewirbt sich dann einfach mal,
sondern
mehr diese persönliche Ebene, auf die ich persönlich auch sehr viel Wert lege, weil bis du schön hast, Kenntnisse kann man erlernen, aber Persönlichkeit zeichnet halt einen aus.
Ja.
Die lässt sich zumindest nicht von jetzt auf gleich ändern,
sag mal.
Und man sollte sie auch nicht verstehen müssen.
Ja. Gibt es so einen schönen Spruch im Recruiting, den habe ich jahrelang in meinem Monitor hängen gehabt: hire for talent, train for skills.
Ja.
Weil
es beschreibt es genau.
Tatsächlich so. Das war für mich immer das Allerwichtigste eigentlich.
Und ich habe es auch, muss ich ehrlich sagen, bisher in die. Ich hatte erst ein Bewerbungsgespräch, wo wirklich die Skills ausschlaggebend waren, wo auch wirklich die Noten, sage ich mal, von der Uni durchleuchtet worden sind, wo man wirklich gesagt hat, was ist da gewesen und warum war das nicht so wie die und so. Das war dann für mich, also es war eben das, wie schon gesagt, das einzige Bewerbungsgespräch, das ich in der Art bisher geführt habe. Und das war aber für mich auch so, in der Firma möchte ich dann nicht sein, weil das nicht meinem, wie soll ich sagen, meinem Ideal entspricht. Also wir sind halt, ich sehe die jetzt auch in dieser Informatikbranche so ein bisschen drinnen, wir sind halt auch in dieser glücklichen Lage, dass es, sagen wir, einen Fachkräftemangel gibt, wo man sich in unserer Situation, wo man dann auch fertig ist, wo man Erfahrung hat, sich ein bisschen die Stühlen aussuchen kann, ein bisschen die Bereiche und auch ein bisschen wählerisch sein darf, weil man nicht alles annehmen muss, weil wenn es nicht passt, dann passt es nicht.
Zu dem Gespräch, an welchem Zeitpunkt war das Gespräch? War das jetzt zum Job? Weil du bist jetzt auch aktuell ja im Job-Einstieg.
Ja, genau.
An was für einem Zeitpunkt war das?
Das war in dem Fall im dritten Semester vom Studium. Das war ein Angebot für ein duales Ausbildungsprogramm mit anschließender Übernahme von eben einem lokalen Zulieferer in Ingolstadt.
Ja.
Hat sich prinzipiell sehr interessant angehört. Ich finde ja die Idee von einem dualen Studium sehr gut, dass man eben genau diese berufliche Erfahrung mitkriegt im Studium. Und für die Firma ist es halt natürlich auch gut, wenn man dann im Nachhinein sagen kann, man hat jemanden, der schon seit 2 Jahren da ist und dann direkt einsteigt.
Was du ansprichst, ist ein Riesenthema im Recruiting. Also dieses, man sagt ja dann, Kulturmatching, also ja, passt die eine Kultur zur anderen. Und ja, also ich finde es dann auch tatsächlich, jahrelang hätte ich gesagt, was ist das für eine dumme Firma? Ja, also ja, so war ich wirklich gestrickt. Mittlerweile sage ich, vielleicht ist deren Kultur so, ja, und die Leute, die dort dann tatsächlich anfangen, müssen das mitbringen, ja, damit die da drin auch einfach erfolgreich und glücklich werden. Ja. Du wärst das wahrscheinlich auch gar nicht geworden. Und genau, ich hoffe, ja, dass deren Recruiting-Prozess dann quasi diese Kultur auch mitbringt und sagt, pass auf, wir müssen ja abklären, ist der in den und den Punkten leistungsfähig, genau, ob ich das jetzt teile mit meiner persönlichen Erfahrung, ist wieder was ja anderes, aber es könnte seine Berechtigung im Recruiting haben. Ich finde es spannend, dass du es dann auch so wahrnimmst, dass du sagst.
Ja, also ich sehe mich persönlich auch mehr in diesem, wie du schon hast, in diesen flachen Hierarchien. Mhm. Natürlich braucht es am Ende vom Tag jemanden, der entscheidet, wie geht's weiter.
Ja.
Aber dass man sich nicht als Vorgesetzter und Arbeitnehmer sieht, sondern mehr als Team.
Ja.
Eben, dass es am Schluss trotzdem einen Teamleiter gibt, der sagt, so machen wir es. Aber dass man trotzdem gemeinsam an diesen Projekten, an verschiedenen Dingen arbeitet.
Ja.
Und eben, ich habe es jetzt zumindest halbes Jahr, sage ich mal, eben beim Bundesheer auch gesehen, dieses Einlinien-System, wie man so schön sagt, dieses, dass du immer einen direkten Vorgesetzten hast und das zieht sich bis zum Schluss, bis zum Obersten. Und dass du halt immer auch nachfragen musst, wie willst du der haben, der muss aber dann wieder nachfragen. Mhm. Und das ist eigentlich nicht mein Ding, sage ich mal, wo ich die nächsten Jahre auch arbeiten will in dem Umfeld.
Jetzt hast du selber schon flache Hierarchien gesagt und ich lese das, glaube ich, gefühlt auf jeder zweiten Homepage von den Unternehmen.
Ja.
Wie prüfst du sowas für dich?
Prüfen, das kann man, glaube ich, schwierig von außen. Was für mich so ein bisschen Indizien eben sind, ist das Bewerbungsgespräch. Mhm. Wenn das schon auf einer lockeren Ebene läuft, ich habe gerade vor einem halben Jahr eben auch im Grunde ein Bewerbungsgespräch gehabt, wo mein jetziger, also bis vor einer Woche mein Chef, mit mir dieses Gespräch geführt hat, in Band-T-Shirt und echt mit Kaffee dazu, einfach eine normale Umgebung, wo es jetzt nicht darum geht, wie gut warst du da und wie war das, sondern was hast du in deinem Leben gemacht, was sind so deine Vorstellungen von verschiedenen Bereichen. Natürlich gehört natürlich auch dazu, in unserem Fall, welche Programmiersprachen kann man, wie Spaß, sag ich mal, macht einem die Informatik, aber mehr dieses Drumherum. Sag ich mal, dass man sagt, ich zeige dem Bewerber die Kultur.
Mhm.
Und das ist halt für mich so, ein Band-T-Shirt bei der Bewerbung ist für mich schon so, das ist irgendwie ein Indiz für, sag ich mal, für lockeren Umgang untereinander, für eventuell auch flache Hierarchien. Mhm. Und man sagt, da ist auch ein kollegialer Zusammenhalt da, so ein bisschen Teambuilding. Und das ist für mich so ein bisschen eine Bewertung, dass ich sage, ich habe die Wahl. Wenn die Firma das nicht ist, dann probiere ich es einmal bei der anderen.
Ja.
Und so tue ich für mich selektieren. Natürlich ist ein gutes Auftreten auch wichtig, vor allem auch gegenüber einem Kunden. Aber intern und auch mit den Kollegen ist halt für mich ein guter Umgang einfach wichtig.
Mega spannend. Das heißt, du gehst rein, hast ein gutes Gefühl und auf einer fachlichen Ebene findet genau man dann ja sich schon.
Genau, weil also, du sprichst es richtig an. Also ich sehe genauso, wenn man sie kulturell und charakterlich versteht, dann fügt sich auch diese technische Ebene. Weil wenn man dann, ich bewirb mich ja nicht auf einen Job, wo ich schon weiß, diese Thematiken kann ich nicht. Da muss ich die alles von Grund auf neu lernen, sondern ich bewirb mich eh schon von vornherein in einem Bereich, wo ich sage, das interessiert mich, da habe ich schon ein bisschen was gemacht, da kenne ich mich aus. Und dann trifft sich das automatisch, dass man dann sagt, hey, was sind deine Interessen und was macht sie in der Firma? Und das fügt sich dann, wenn's charakterlich immer passt, einfach von selbst. Ist zumindest meine Erfahrung bisher.
Ja, spannend. Jetzt hast du ja den Wissensvorsprung, habe ich jetzt vor den Hörern. Vor einem Jahr, glaube ich, war das dann, oder? Die Geschichte mit diesem Einstieg so ein bisschen in die, du kannst dich auch mal finden, in die Selbstständigkeit
gefunden.
Was ist da passiert vor einem Jahr? Wie ist da die Reise dann weitergegangen? Weil das hast du ja dann parallel auch noch zu deinem Studium und Praktikums- oder Werkstättenzeit
gemacht. Genau, es ist so ein bisschen, dass man das ein bisschen Revue passieren lässt. Das ist, ich bin immer schon so vom Typ her eben auch so Startups nicht abgeneigt, diese Startup-Kultur, dieser auch neueren, was sie jetzt die letzten Jahre entwickelt hat. Und da haben ich und zwei Kollegen eben damals bei einem Hackathon teilgenommen, eben vom digitalen Gründerzentrum aus, und haben den dann auch ganz überraschend gewonnen. Und damit verbunden waren eben auch gewisse, wie soll man sagen, gewisse Rahmenbedingungen, dass man sagt, hey, wir hätten jetzt die Möglichkeit, ein Startup zu gründen in einem wirklich netten Umfeld und ein bisschen eine Polsterung rundherum, wie es so schön heißt, wo so try and fail.
Für die, die jetzt nicht wissen, was ein Hackathon ist, das Digitale Gründerzentrum Wismar, ja, die fördern sozusagen oder sind das die Heimat der Ingolstadter Startups, wenn man möchte. Und jetzt machen die so ein Hackathon. Was passiert da? Wie?
Das ist im Grunde ein Programmierwettbewerb, aber nicht rein auf Programmieren bezogen, sondern du hast, in dem Fall waren es eben drei Tage, ganz grob, wo man sich ein bisschen gegenseitig kennenlernen sollte, wo man ein bisschen eine lockere Atmosphäre schafft, wo man aber dann auch sagt, das ist das Thema. Du hast 24 Stunden Zeit, dieses Thema umzusetzen. Muss jetzt nicht nur in Code sein, sondern eben auch kreativ vielleicht einfach neue Ideen einbringen.
Ja.
Viele Firmen machen das auch die letzten Jahre, dass man sagt, man bringt ein bisschen einen Blick von außen, von Leuten, die noch nie mit dieser Thematik zum Tun haben und das nicht jeden Tag sehen, dass man einfach sagt, vielleicht gibt es ganz einen anderen Lösungsweg.
Ja, also das heißt, bei dem Hackathon gab es jetzt ein Thema. Ihr habt euch als Team angemeldet oder habt ihr euch dort vor Ort als Team gefunden?
Wir haben uns zu zweit, ich und der Studienkollege haben uns angemeldet und den dritten Kollegen haben wir eben gleich am ersten Tag in den ersten 15 Minuten gefunden. Er war irgendwie von unserer Idee, die wir für dieses Ziel, sage ich mal, mitgebracht haben, war er eigentlich zu haben. Und dann haben wir gesagt, hey, der passt zu uns, den nehmen wir mit auf die Reise und wir machen uns ein paar schöne Tage. Also so war es eigentlich geplant, dass man sagt, man hat eine Gaudi, man lernt neue Leute kennen, man erweitert ein bisschen sein Netzwerk. Und es war eben dann recht überraschend, dass wir in dem Fall das auch gewonnen haben und dann eben gesagt haben, hey, vielleicht ist auch wirklich der Bedarf da, dass man sagt, diese Idee, das war was, das machen wir probieren es einfach mal. Weil es ist ja nichts verloren, das ist auch das Schöne in der Informatik, du musst nicht das erste für Material einkaufen, also du schreibst einfach mal Code, wenn es nicht hinhaut, dann finanziell bist nicht ruiniert,
was du schön hast. Ganz kurz, kannst du in einem Satz die Problemstellung damals beschreiben und dann eure Lösung kurz?
Die Problemstellung war, also der Ingolstädter Bürgermeister ist ja sehr offen, sage ich mal, für neue Sachen, auch für digitale Sachen und eben die Stadt Ingolstadt und das Digitale Gründerzentrum und ein paar andere Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, haben gesagt, wir wollen irgendwas zum Thema Smart City beitragen und auch in Verbindung mit einem Sprachassistenten. Das, was mittlerweile jeder am Handy hat, aber nur ein paar Prozent nutzen, regelmäßig, sage ich mal, dass man sagt, man hat eine Stadt, die wirklich Vorreiter ist in diesen digitalen Sachen, in diesen neuen. Wenn es nichts ist, dann ist es nichts, aber dass man einfach zumindest sagt, man hat es probiert. Und genau, eben, dass man mit diesem damals eben Google Assistant.
Also Smart City und Sprachsteuerung war quasi so
die Vorgabe. In dem Fall war eben der Google Assistant damals das Ding der Wahl, wo man sagt, welche Möglichkeiten habe ich, welche Bereiche deckt die Stadt jetzt schon ab, auf welche Daten kann ich jetzt schon zugreifen und was kann ich daraus bauen. Genau, das war eben die Problemstellung und unser Endprodukt war eben dann ein smarter Parkplatzfinder, sage ich mal, innerhalb der Stadt Ingolstadt über einen Sprachassistenten. Dass ich sage, die geringste Entfernung zu meinem Ziel, wo kann ich parken?
Okay, also so hey Google, zeig mir den nächsten
Parkplatz. Ja genau, Parkplatz. Also in dem Fall, du öffnest vorher den Skill und sagst dann, wo will ich hin?
Ja.
Und der sagt dir dann, der nächste Parkplatz, öffentliche Parkplatz in dem Fall, ist dort und da, ist 2 Minuten zu Fuß entfernt und ist zu 60% ausgelastet. Ja.
Ich glaube, jetzt nicht nur Ingolstadt, wahrscheinlich in jeder Stadt ein Thema, was interessant sein könnte.
Ich denke, ja. Spannend. Und genau eben, das war die Grundidee.
Das heißt, ihr zieht euch die Daten von der Stadt, wo freie Parkplätze sind. Ich meine, in fast jedem Parkhaus in Ingolstadt hängen jetzt diese grünen bzw. roten Leuchten drüber, dass ich weiß, ist der Parkplatz belegt oder nicht. Und die Infos zieht ihr euch dann?
Ganz genau. Also die Stadt Ingolstadt stellt die online zur Verfügung. Und auf diese Daten eben haben wir zugegriffen, deswegen können wir auch nur, unter Anführungszeichen, die öffentlichen Parkplätze, in dem Fall beschrankten Parkplätze, abdecken, weil Parkplätze am Straßenrand in der Stadt, das ist aktuell, also war zu dem Zeitpunkt unmöglich und war gar nicht Thema.
Klar, da wird es schwierig, da müsst ihr wahrscheinlich über Google Maps irgendwie tracken können, ob jemand sein Auto abstellt und dann
es gibt da schon ein paar Ideen, dass man sagt, man verbaut Technik im Parkplatz, in dieser Stellfläche selber. Ja. Es gibt verschiedene Ansätze, aber ja, also es war zu dem Zeitpunkt vom Hackathon, sage ich mal, gar nicht Thema, weil wir eben gesagt haben, wir müssen auf das zurückgreifen, was haben wir jetzt zur Verfügung. Genau, und über das hat sich das eben dann entwickelt. Und
quasi über den Gewinn, über das Stockerl. ist dann für euch erstmal die Reise losgegangen, zu sagen, zu dritter, wir wollen das mal nachverfolgen?
Genau, wir probieren es einfach mal. Wir schauen, ist diese Startup-Kultur was für uns? Wollen wir das? Passt das auch zu unserem aktuellen Lebensstil? Weil wir waren ja teilweise eben Vollzeit beschäftigt oder eben ich und der Studienkollege Vollzeitstudium Beschäftigung daneben noch dazu. Und da haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal, schauen wir mal, was draus wird. Wir sind in so einer geschützten Umgebung und in so einer erfahrenen Umgebung, sagen wir mal, mit diesem digitalen Gründerzentrum auch, dass man Möglichkeiten hat, man probiert es einfach mal. Und wenn es die Rahmenbedingungen sind da, dass man sagt, es kann was werden, und wenn es nichts wird, dann ist es nichts.
Das heißt, da von dem Zeitpunkt ab raus aus dem Hackathon war quasi, wir versuchen jetzt mal über einen Businessplan,
genau,
ein Geschäftsmodell zu entwickeln daraus.
Genau, es war uns von vornherein klar, dass das nicht so diese klassische Startup-Idee ist, dass man sagt, man hat was und das skaliert dann hoch,
ja,
sondern das war in dem Fall mehr eine Dienstleistung gewesen. Aber wir haben ja gesagt, wir probieren es einfach mal, dass man schaut, vielleicht haben wir in einem halben Jahr dann mit Hilfe dieser Idee eine ganz andere Idee, dass man sagt, das ist es, das ist, was man unter einem Startup versteht, und da hauen wir uns jetzt richtig rein. Aber unser vorrangiges Ziel war einfach mal Erfahrungen sammeln, auch im Umgang mit Kunden, einmal wie stehe ich überhaupt einen Kontakt zu einem Kunden her, als unbekanntes Startup, als Startup, die in dem Fall noch gar keine Aufträge gehabt haben. Wo man einfach nur sagt, schaut, das haben wir haben die Erfahrung und wollt ihr es mit uns nicht probieren?
Ja. Wer wäre euer Kunde gewesen? Oder mit wem hättet ihr alles Verbindungen eingehen müssen, sagen wir es mal so?
Also Verpflichtungen oder Verbindungen, sage ich mal, waren jetzt keine da. Kunden, unser Hauptproblem war diese teilweise Unerfahrenheit von uns, dass man sagt, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt mit dieser Firmengründung in Kontakt kommen, aber auch die Skepsis gegenüber Neuem von der Bevölkerung, vor allem auch gegenüber Sprachassistenten, und ja, das war eigentlich unser Hauptproblem am Anfang. Die potenzielle Kunden wären eben auch die Stadt natürlich gewesen, logisch, und auch verschiedene Veranstaltungen, die jetzt und auch in Zukunft passieren, sage ich mal, und in der Stadt Ingolstadt oder im Raum Ingolstadt stattfinden.
Verstehe.
Und das hat sich dann eigentlich so über das Jahr hinweg eben ein bisschen gezogen. Wir haben eben diese verschiedenen Herausforderungen, was man halt bei einer Firmengründung auch hat, mit dabei gehabt, auch diesen bürokratischen Aufwand. Und genau, wir waren dann eben mit zwei Kunden, sage ich mal, waren wir auch in der näheren Verhandlung. Das hat sich aber dann leider aus, ja, nicht näher genannten Gründen leider verflüchtigt. Und in der Zwischenzeit ist eben dann der dritte Kollege schon ausgestiegen, weil der eben gesagt hat, Vollzeitjob, das ist nicht ganz vereinbar. Und eben ich und der Studienkollege sind eben dann auch jetzt im letzten Semester eben gewesen mit Bachelorarbeit, mit allem. Es ist dann alles irgendwie weniger geworden. Und genau, jetzt ist es halt so.
So hat sich dann abgeflacht, genau. Und jetzt habt ihr ja quasi einen sauberen Schnitt gemacht.
Genau, jetzt haben wir gesagt, wir lassen es dabei mal, weil jeder privat jetzt ein bisschen in andere Richtungen tendiert. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt lassen wir es dabei mal. Diesen Startup-Spirit, sagen wir, den hat man ja trotzdem noch. Und vielleicht findet man einfach in Zukunft was. Man muss ja nicht mit dieselben Leute sein.
Ja, sag ich mal. Ich meine, die Erfahrung nimmt ja eh keiner mehr.
Genau, also das ist es halt, du sprichst es eh. Und die Erfahrung einfach, dass man sagt, man weiß, wie geht man vielleicht auf einen Kunden zu, wie arbeitet man im Team, wie macht man das gemeinsam. Man lernt ja aus die fehlerhaften oder aus die schlechten Sachen.
Ja. Jetzt interessiert mich aus Recruiting-Perspektive natürlich eins bei der Geschichte am meisten, und zwar diese Hackathons und Programmierwettbewerb, hast das du ja auch genannt, die schießen ja so ein bisschen auch von den Unternehmen wie Pilze aus dem Boden, was das Thema Recruiting angeht. Wie nimmst du die Dinger wahr, auch wenn es von einem Unternehmen kommt? Wie wirst du darauf aufmerksam? Verknüpfst du es dann auch mit Recruiting, wenn du so einen Wettbewerb siehst? Lass mich da einfach mal in deinen Kopf schauen.
Es gibt ja verschiedene Plattformen auch mittlerweile, wo man eben noch schauen kann, wann und wo sind die nächsten Hackathons und zu welchen Themen.
Ja. Informierst du dich auf den Plattformen auch
tatsächlich? Teilweise ja. Natürlich ist es, wenn es regional ist, ist es immer leichter, weil man dann sagen kann, hey, da schaue ich schnell vorbei, ist eh nur das Wochenende.
Und was für Plattformen nutzt du, wenn
hast du? Ist so, mein Mittel der Wahl ist DevPost, nennt sich die, wo eben verschiedenste Sachen über Hackathons, über neue digitale Entwicklungen auch online gingen.
Ja.
Und wo man eben auch so ein Conclusio nach einem Hackathon online stellen kann. Man kann seine Erfahrungen mitteilen, man kann sagen, hey, wie war das, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und es ist ein bisschen eine abgeschwächte Plattform, sage ich mal, für berufliche Weiterbildungen dann auch, sage ich mal, dass man auch vielleicht sein Netzwerk ein bisschen erweitern kann. Genau, und über die informiere ich mich halt hauptsächlich über Hackathons. Und ich war jetzt bisher auf 3 Stück. Zwei eben davon sind ziemlich ähnlich abgelaufen, eben wie dieser in Ingolstadt, dass man sehr offen ist, dass man sagt, man muss nicht am Ende was 100% Funktionierendes haben, sondern es geht um den Spaß, es geht um diese, um neue Ideen zu generieren, dass man dann eben, dass vielleicht andere sagen, hey, das greife ich auf, das mache ich weiter. Und bei einem war ich, also der dritte, das ist eben von einem sehr großen Unternehmen da im Ingolstädter Bereich veranstaltet worden damals, das war 2017, glaube ich. Und genau, da war eher das Problem, die Firma an sich ist sehr starr, ja, die gibt es schon sehr lang, sage ich mal. Und da ist auch nicht diese Offenheit da, dass man sagt, wie wir zuerst geredet haben, dass der Charakter passt, dass die Kultur passt. Da ist in meinen Augen auch die Kultur für einen Hackathon nicht zu 100% da gewesen. Und man hat gemerkt, es war ein bisschen, ja, wir haben Probleme, die wir schon seit Jahren haben. Und ja, ihr sollt euch jetzt mal dran machen. Wir stellen euch noch einen Mentor auf die Seiten, der schon seit ein paar Jahren dran sich die Zähne ausbeißt. Und es war dann weniger dieses Offene, dass man sagt, man hat die Wahl, mal ganz anders drauf zu schauen, sondern man ist immer geleitet worden von dem Mentor, ja, die Probleme haben wir bisher gehabt und vielleicht schaut sich mal die Lösung an, die wir da gefunden haben. Und es war sehr, sehr starr und ja, also die Erfahrung habe ich aus diesem Hackathon mitgenommen, dass es eben auch anders laufen kann.
Also für dich vielleicht auch, wenn ich es so jetzt übersetze, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, vielleicht auch das Medium Hackathon nicht richtig verstanden.
Ja, kann man, ja, das trifft es ziemlich gut. Also das war mehr, weiß nicht, wie man es exakter beschreiben könnte.
Studienarbeit als Hackathon verpackt, oder?
Ja, so ein Workshop vielleicht so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also es war in meinen Augen kein richtiger Hackathon von der Kultur her. Genau, und aus diesen, ja, die Erfahrungen
nimmt. Aber es ist spannend, dass du das Kultur quasi von zwei Seiten beleuchtest. Einmal die Kultur des Hackathons und einmal aber trotzem auch die Kultur des Unternehmens, die das mitbringen.
Natürlich.
Also, dass du sagst, bei denen ist wahrscheinlich eher so starr, wir haben jetzt das und an dem müssen wir uns langhangeln oder in die Schiene geht es jetzt weiter und es ist nicht so, dass du jetzt reinkommen kannst und sagst, ich habe da die Idee oder meine Idee geht in eine ganz andere Richtung, lass uns das mal nachverfolgen. Ja. Weil das war ist ja der Punkt, den du damals oder in dem damaligen Hackathon von der Stadt Ingolstadt, wo du sagst, ja, es gibt quasi Smart City und den Sprachassistenten.
Genau.
Ja. Schaut mal, was er draus macht. Ja, hätte ja auch in eine ganz andere Richtung laufen können.
Genau. Also, ich bin halt der Meinung, wenn ich als Unternehmen eben auch einen Hackathon veranstalte, dann muss ich auch den Teilnehmern Möglichkeiten geben, sich entfalten zu können und nicht in ein System reinzupressen, das von mir vorgegeben wird, sondern ich will mir ja Expertise von mal anderen Leuten holen, die vielleicht auch ganz, also logischerweise auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben und vielleicht auch in ganz anderen Gebieten Experte sind, wo man sagt, vielleicht habe ich bisher nur immer den einen Ansatz angeschaut, aber vielleicht gibt es einen zweiten auch und über den greife ich meine Problematik auf. Aber dafür muss ich halt eben den Teilnehmern auch die Möglichkeit geben, anders zu denken.
Spannend. Hat das Unternehmen das damals in irgendeiner Weise auch nachverfolgt? Sind die mit dir im Kontakt geblieben oder mit den Teilnehmern? Nein,
da ist ja der Kontakt daraufhin nicht mehr lang gewesen. Natürlich, also es waren, ich glaube, 20 Teams waren wir zu unterschiedlichen Problemstellungen, aber der Kontakt war dann auch eigentlich auch gleich abrupt einmal zu Ende. Und was ein bisschen schade ist, sage ich mal, natürlich hat man den einen oder anderen kennengelernt, dass man sagt, da hat man trotzdem noch ein bisschen Kontakt.
Dem einen oder anderen aus dem Unternehmen direkt, meinst du?
Genau, den einen oder anderen Arbeitnehmer aus diesem Unternehmen, wo man eben persönlich noch ein bisschen Kontakt halten kann, aber das hat sich alles recht schnell verflüchtigt.
Spannend. Ja, super, mega spannende Insights, Simon, wirklich. Finde ich auch persönlich extrem spannend. Jetzt hast du schon gesagt, jetzt haben sich nicht nur die Wege, sage ich mal, von euch drei, die in dem Hackathon involviert waren oder in dem Projekt dann auch involviert waren, getrennt. Für dich trennt sich es jetzt an, auch wir sitzen jetzt an einem Mittwoch und morgen ist der Donnerstag, wo es für dich zurück ins wunderschöne Saalfelden geht. Ich würde am liebsten mitfahren. Wie kam der Schwung jetzt wieder zurück in die Heimat? Was war jetzt deine Situation so die letzten Wochen, Monate? Und ich weiß ja schon wieder ein bisschen mehr. Was wirst du jetzt dann machen und wie ist es da dazu kommen?
Genau, also ich habe jetzt eben 3,5 Jahre Studium hinter mir. Habe jetzt eben hoffentlich dann in ein paar Wochen den Bachelor in der Tasche.
Davon gehe ich aus, Simon.
Und ja, also der Master ist schon ein Studium, den ich auf jeden Fall noch machen möchte. Mhm. Auch fürs Ego ein bisschen und auch für die fachliche Weiterentwicklung. Mhm. Nur fühle ich mich persönlich aktuell nicht ja, in der Fassung, dass ich sage, ich möchte nicht gleich dranhängen, sondern ich möchte ein bisschen was anderes mal sehen. Ich möchte ein bisschen woanders hinkommen, ein bisschen mal was anderes machen. Mhm. Und jetzt eben meine Bachelorarbeit habe ich gerade gestern eben abgegeben und morgen geht es jetzt aus dem Grund in die Heimat, weil ich habe, sagen wir so, von einem Zulieferer eben aus der Region das Angebot gekriegt. Aus der Region Ingolstadt. Ich habe diese fachliche Expertise für diesen Bereich, den ich dann machen soll. Und sie bieten mir im Gegensatz die Möglichkeit, das im Homeoffice zu machen. Mhm. Und wo ich mich einfach drinnen mehr sieg, sage ich mal, weil also ich sehe mich selber so ein bisschen als Freigeist, sage ich mal, ich habe es am liebsten zeitlich und örtlich unabhängig, im Fachjargon würde man sagen Homeoffice und flexible Arbeitszeiten.
Ja, Remote.
Remote, genau.
Ja. Genau. Gibt es ja 1000.
Und das nutze ich jetzt zumindest mal für ein Jahr, ist es mal angedacht, dass ich sage, in diesem ein Jahr arbeite ich von unterwegs aus,
ja,
kann mich beruflich weiterbilden, kann ein bisschen Expertise in dem Bereich sammeln, habe aber auch die Möglichkeit, dass ich nicht örtlich gebunden bin, dass ich nicht in Ingolstadt bleiben muss, sondern ich kann auch sagen, nächstes Monat miete ich mal Airbnb und gehe nach Berlin.
Mhm.
Und das Monat drauf nach Wien zum Beispiel.
Also ja. Jetzt ist Ingolstadt ja, haben wir ja im Vorgespräch drüber quatscht, ist auch kein billiges Pflaster oder kein
genau,
günstiges, sagen wir mal.
Wobei das ist jetzt gar nicht so der ausschlaggebende Punkt. Es ist mehr, ich habe mich letztens gerade mit Kollegen unterhalten, Ingolstadt ist mehr so ein Pflaster, wo man kommt für die Arbeit und für die Ausbildung, aber nicht wegen der Kultur. Also München ist zum Beispiel so Klassiker oder Regensburg, wo man sagt, das ist eine Stadt, da ziehe ich auch hin wegen dem Flair, wegen der Umgebung, wegen der Kultur. Es gibt in Ingolstadt sicher auch Leute, die das so sehen, sage ich mal, aber es ist zumindest für mich ist es nicht so.
Mega spannend. Und ich als Recruiter in Ingolstadt habe immer extrem viel für Standortmarketing betrieben,
ja,
weil ich tatsächlich glaube, dass da die Region Ingolstadt sich halt immer noch vor diesen zwei Riesen, die wir hier haben als Audi und ja, Airbus, einfach so ein Stück weit dahinter versteckt. Deswegen war meine Recruiting-Strategie auch immer hier Standortmarketing zu betreiben, weil genau die Jungs immer sagen, ja, Ingolstadt verbindet man halt immer schnell mit der Technik, also mit Audi und Airbus. Ich glaube, dass es mindestens genauso lebenswert ist wie München und Regensburg.
Ich glaube ja.
Man müsste halt was dafür tun.
Es gibt ja auch mittlerweile eben diverse Möglichkeiten, das heißt das digitale Gründerzentrum, dass man sagt, man kommt jetzt nicht nur wegen den zwei großen Platzhirschen, sondern man will sie anders entfalten.
Ja, es braucht halt einfach noch ein bisschen.
Ja. Genau. Und genau eben aus dem Grund hat sich das jetzt so entwickelt, dass ich eben sage, ich nutze mal das eine Jahr, um mir ein bisschen vielleicht auch selber zu finden. Je nachdem und
mit dem festen Plan ja auch den Master dann drauf zu setzen.
Genau, also das ist aktuell auf jeden Fall der Plan und deswegen habe ich ja diesen Arbeitsvertrag einmal für ein Jahr angelegt, dass man sagt, nächstes Jahr genau um die Zeit, dem Ende Jänner, entscheide ich nochmal neu, mache ich jetzt den Master oder taugt es mir so, dass ich nur mal ein Jahr dranhänge oder überhaupt den Master gar nicht mehr mache, das kann natürlich aber sein.
Ist das der gleiche Dienstleister, für den du jetzt schon im Praktikum gearbeitet hast? Oder wie hat sich der?
Das ist normal, also das ist auch wieder ganz eine verrückte Geschichte. In dem Fall ist ein Mitarbeiter von diesem Zulieferer, ist ein ganz kleines Familienunternehmen schon fast, hat sich im zweiten Semester bei uns vor einer Vorlesung vorgestellt und hat gesagt, ja, wir hätten da ein paar Jobs, ein paar coole, eben in diversen Bereichen IT-Sicherheit, IT-Innovation und ein paar so verschiedene Sachen. Und da haben wir gedacht, hey, das hört sich cool an, das mache ich. Und es hat sich auch über die Jahre, würde ich schon fast sagen, eine Freundschaft entwickelt. Nicht nur mit den Kollegen, sondern auch mit dem Chef.
Also das heißt, die haben sich in deinem zweiten Semester vorgestellt und du bist mit denen in Kontakt geblieben oder hast für die schon mal ein bisschen gearbeitet?
Ich habe davor noch nie was von denen gehört. Aha. Und das war dann irgendwie, ich probiere es einfach mal. Das war schon von vornherein Thema, dass eben Homeoffice-Bereich sein kann,
ja,
wenn man in die richtigen Bereiche reinrutscht. Und das war natürlich, als Student ist Homeoffice das Beste, was da passieren kann. Mhm. Du musst nicht zu gewissen Zeiten an gewissen Orten sein, sondern kannst sagen, ich mache um 10 Uhr auf die Nacht, mache ich nur 2 Stunden was. Mhm. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich probiere es einfach mal, ich bin erst im zweiten Semester.
Ja.
Und mal schauen, was sich daraus entwickelt.
Ja.
Und genau, über den Zulieferer, sage ich mal, bin ich jetzt auch über die ganzen Jahre in verschiedene Bereiche gekommen und eben daraus, wie schon gesagt, haben sie ja schon Freundschaften entwickelt, sage ich mal. Mhm. Auch mit dem Chef, das ist mittlerweile sehr familiär, sage ich mal. Mhm. Und so diese klassischen flachen Hierarchien. Es ist natürlich, am Ende vom Tag gibt es wen, der entscheidet,
ja,
der sagt, wo geht's hin. Aber es ist alles irgendwie teambasiert. Mhm. Es ist jede Meinung gleichwertig. Also man sagt, man hat ein bisschen Gestaltungspotenzial. Genau, und jetzt eben hat sich das so super ergeben, dass man sagt, ja, man macht das einmal für ein Jahr und dann schauen wir, wie es sich entwickelt. Und dadurch bin ich, also für mich war auch nie der Anspruch, dass ich eben zu den Platzhirschen, sage ich mal, im Raum Ingolstadt dazugehen muss, weil es gibt einfach nur so viel zum Singen. Und wie wir eben auch gestern geredet haben, wie ich immer ganz gern sage, ich bin so unabhängig aktuell, ich habe, wie so schön heißt, kein Kredit, ich habe kein Kind, gar nichts, ich nehme meine Taschen, ich nehme meinen Fernseher, meinen Laptop und gehe. Und diese Freiheit, diese Möglichkeiten, die möchte ich aktuell auch noch nicht missen. Weil,
okay,
dass man sesshaft wird, das kommt irgendwann, das einmal vielleicht ein Haus, einmal einfach eine Familie, das war natürlich ein Wunsch,
ja,
das wird, denke ich mal, irgendwann kommen, aber da ist noch ein bisschen Zeit hin.
Bist nur jung, Simon.
Genau, und das ist halt auch das Ding, ich habe mich gestern, wir waren gestern gemeinsam nur auf einer Feier, auf einer kleinen, und da habe ich mich eben auch mit einem, ja, ich glaube 35 ist er, mit einem Arbeiter eben von Audi unterhalten, der auch sagt, er war voll der Freigeist, aber ja, die Hemmschwelle ist einfach höher, dass man jetzt sagt, man geht woanders hin. Selbst wenn man sagt, man geht für Audi nach Amerika oder für Audi nach China, gibt es ja alles Mögliche. Aber einfach dieses, man hat seinen Lebensstandard aufgebaut, man hat einen Freundeskreis da, man hat vielleicht auch Verwandte da, dann ist die Hemmschwelle höher, dass man sagt, ich zieh's jetzt durch und mach's.
Um das Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen, aber ich glaube, das wird mehr. Also schau, die Hörer wissen es jetzt natürlich nicht, aber bei uns im Brick sitzen auch zwei oder drei Leute, die auch den Schritt weg vom OEM, muss ja nicht immer nur Audi oder Airbus sein, sondern es können ja auch andere sein, die den Schritt gewagt haben, weil das halt nicht alles ist, dieses, sage ich mal, dieses Status oder ob es Statusdenken ist ja Schmarrn, glaube ich, aber dieses vielleicht auch ein bisschen Sicherheit und das nur beruflich getrennt von Private, von dem her glaube ich, das bricht sich schon so ein bisschen.
Ein OEM bietet halt einfach Sicherheit irgendwo.
Auf jeden Fall, ja, du bist in einem System aufgehoben, sage ich mal, was schon Sicherheit bietet und dich vielleicht auch ruhig einschlafen lässt.
Genau, eben und sobald man gewisse Bereiche oder gewisse Ziele im Leben erreicht hat oder einen gewissen Status auch im Leben hat, vertraut man eher drauf, dass man nicht sagt, ich habe jetzt ein Startup, mal schauen, ob es hinhaut oder nicht.
Ja, also klar. Aber am gewissen Zeitpunkt auch einfach schwierig zu machen.
Genau.
Ja. Simon, jetzt warst du ja zum Schluss so ein, um vielleicht so langsam Richtung Ende zu kommen, warst du dann tatsächlich jetzt auch zum Schluss so ein bisschen auf Jobsuche oder hat sich das für dich jetzt auch gar nicht ergeben?
War eigentlich gar nicht. Also es war, ich versuche immer, mich aus einem fixen Zukunftsplan so ein bisschen zu trennen. Also ich möchte eigentlich immer frei in meiner Entscheidung sein, dass ich immer nur die nächsten Monate im Voraus planen kann.
Ja.
Und da war eben auch dieser Punkt, dass ich sage, ein Master ist natürlich immer das Backup.
Ja.
Ich kann sagen, wenn ich jetzt nicht das Richtige finde, fange ich im März mit dem Master an.
Ja.
Das war immer so mein Backup, das mich am Abend, wie du schon sagst, ruhig einschlafen hat lassen.
Ja, ja.
Und genau, das hat sich jetzt eigentlich einfach nur super ergeben, dass ich sage, ich mach's. Den Master schiebe ich nach hinten und ich probiere einfach mal was anderes.
Drehen wir es um, weil es natürlich mich auch interessiert. Mein Job ist ja hauptsächlich, sage ich mal, ich warte nicht, bis ein Bewerber kommt. Also deine Situation ist so auch so ein Stück weit der Klassiker, sondern ich gehe aktiv auf die Leute zu. Du kennst die Plattformen Xing, LinkedIn und wie sie alle heißen. Fangen wir mal in dem Thema noch vielleicht ein paar Minuten Raum zum Geben. Hat es da die letzten Monate, Jahre, gibt es da Kontakt? Ist da irgendwas passiert? Kommt da jemand auf dich zu? Wenn ja, wie?
Ja, also ich bin selber auf LinkedIn, auf Xing bin ich nicht aktiv.
Nicht aktiv oder nicht angemeldet?
Naja, nicht aktiv. Ich bin angemeldet, aber nichts ausgeführt. Ich weiß gar nicht, welche Foto drinnen habe. Also Profil habe ich, aber nicht aktiv.
Ja.
Aktiver bin ich auf LinkedIn. Da kann man auch hin und wieder Jobanfragen oder einfach Interessensbekundungen, dass man sagt, hey, lass uns mal über deinen Werdegang sprechen, das klingt irgendwie interessant.
Ja.
Aber das war für mich, also ich nutze LinkedIn hauptsächlich als Netzwerk, damit ich mit beruflichen Kontakten auch in Verbindung bleiben kann, teilweise auch privaten. Das ist, für mich ist es so das neue Facebook, also ich bin selber privat gar nicht mehr auf Facebook. Und dass man einfach sagt, das professionellere Facebook irgendwo.
Und spannend.
Natürlich waren auch über die Jahre echt manchmal interessante Anfragen dabei, wo man sagt, das schaut man sich mal an.
Was macht es interessant?
Was macht es interessant? Das ist eine gute Frage. Natürlich einerseits die Firma. Also wenn sich jetzt bei mir ein Zulieferer zum Beispiel meldet aus der Region, der recht unbekannt ist, über LinkedIn, glaube ich persönlich, dass es schwierig ist, dass ich da auch drauf antworte. Oder dass ich zumindest antworten schon, aber dass ich wirklich Interesse habe. Das ist natürlich eben der Name der Firma, macht es halt aus, auch irgendwo, das ist so der erste Eindruck, wie es so schön heißt. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass sich Recruiter von Firmen eben gemeldet haben, über diese, oder wie soll man sagen, auf diese ganz überschwingliche, freie Art, wo du aber genau weißt, das ist eigentlich ein klassisches, starres Unternehmen, das keine flachen Hierarchien hat und auch von der Kultur her gar nicht so ist, aber die Recruiter in dem Fall auf LinkedIn sehr umgarnt haben, sehr so kumpelhaft umgekommen sind, das eigentlich auch gar nicht zum Image von diesem Unternehmen passt hat.
Spannend. Würde das sich für dich ändern, wenn der Recruiter, ich habe auch schon für so starre Unternehmen mal rekrutiert, wenn der Recruiter sofort anspricht, hey, pass auf Simon, jetzt bin ich der Recruiter, bisschen der lockerere Typ, schreibe aber für Firma XY, da kommt es wahrscheinlich schon so zum Clash, der für dich wahrscheinlich auch so ein Stück weit offensichtlich ist. Sollte da der Recruiter oder könnte da der Recruiter für dich auch offen damit umgehen? Oder weil den Gedanken im Kopf hast du ja trotzdem, dass es nicht zusammenpasst. Ja, also wie kann das der Recruiter umdrehen für dich?
Ich glaube, es macht einen Unterschied, welcher Recruiter auf mich zukommt. Also wenn das jetzt du bist zum Beispiel, einfach ein freier Recruiter, nicht von einer Firma abhängig, sondern sagt, ich teile dann meinen Bewerber, meinem Kunden zu. Sag ich mal, da ist es nochmal was anderes, weil ich dann im Grunde darauf vertrauen muss, auf deinen Charakter, auf das, wie du dich gibst, dass man sagt, hey, das könnte was sein.
Das heißt, du machst ja auch ein Bild über den Recruiter.
Genau, also für mich ist ja der Recruiter so ein bisschen der Repräsentant vom Unternehmen. Und wenn das jetzt zum Beispiel in deinem Fall einfach, du bist ja ein Dritter, sag ich mal, so der Vermittler
jetzt eigentlich. Gerade im Moment, ja.
Und da ist es dann schon was anderes, weil ich dann darauf vertrauen muss oder auch irgendwo kann, dass du mich kennst oder kennenlernen wirst oder sollst und mich dann entsprechend deinen Kunden zuteilst und sagst, hey, ich hätte jemanden, der könnte zu euch passen. Das ist natürlich der best way. Ja. Wenn jetzt ein Recruiter direkt von einer Firma kommt, also ich bin immer nur der Auffassung, trotz zum Beispiel flacher Hierarchien, gerade im Bewerbungsgespräch oder gerade in diesem Bewerbungsprozess, noch bevor man überhaupt in diese Firma integriert ist, dieser professionelle Abstand, dass man per se ist, dass man einfach eine höfliche Umgangsform hat. Das Lockere kann dann gern kommen, eben beim Kaffee, beim Bewerbungsgespräch. Aber davor, also aus meiner Sicht, sollte schon nur diese professionelle Distanz sein, dass man sagt, als Firma, was sind meine Stärken? Für was steht auch mein Image? Was passt zu mir? Und wenn jetzt eine Firma mit diesen Aspekten mich nicht anspricht, dann soll es auch nicht sein. Also dann, aber das heißt nicht, dass sie eine Firma verbiegen soll, um gewisse Leute zu finden. Weil es gibt für alle Bereiche, sage ich mal, Bewerber und auch Interessenten. Das ist ganz klassisch Thematik in der Informatik, ist Bundeswehr und Google. Die Bundeswehr sucht ja händeringend nach Bewerbern und dann gibt es die Platzhirschen, Fahrzeugindustrie und eben Google, Apple, Facebook etc. denen die Bewerber in Scharen zulaufen. Das ist aber genau dieses Problem, zu Google passt auch nicht jeder. Und bei der Bundeswehr passen aber auch nicht alle hin. Also ich war, glaube ich, keiner, der in ein Bundeswehrsystem reinpassen würde. Die Thematik finde ich interessant, aber dann kommt natürlich auch die Lohndifferenz dazu, logischerweise irgendwo. Mhm. Du hast aber dafür auch bei der Bundeswehr Rahmenbedingungen, die ein Hammer sind.
Ja.
Also Und es ist ein bisschen schwierig, man muss den Mittelweg finden und ein Unternehmen, denke ich, man muss auch zum Bewerber passen.
100%. Jetzt hast du was Interessantes bei der Ansprache angesprochen, das Thema diese professionelle Distanz, hast du es, glaube ich, genannt. Mhm. Das heißt, ist für dich eine Du-Ansprache, bist du da, wenn du denjenigen nicht kennst aus dem Unternehmen, bist du sofort auf Distanz und sagst, wie kommt der jetzt da?
Ja, schon. Also aus Erfahrung würde ich sagen, ja. Mhm. Es ist vielleicht am Telefon, geht es gerade noch, sage ich mal, aber vor allem E-Mail-Verkehr, vor allem auch über LinkedIn, man ist sich ja fremd, grundsätzlich. Und für mich ist es auch irgendwo ein gewisser Respekt, dass man sagt, ich meine, ich hänge mir jetzt nicht auf dem Sie auf, aber einfach diese professionelle Distanz eben, dass man nicht gleich kumpelhaft kommt, sondern sagt, Bewerber, Firma.
Ja.
Und dann sagt, hey, das ist unsere Kultur und vielleicht passt du zu uns und diese Möglichkeiten steht ja oft bei den Stellenbeschreibungen oft auch mit drin, dass man sagt, das musst du mitbringen und das bieten wir dir.
Ja.
Und dass man sich einfach mit seinen Stärken ein bisschen rühmt, sage ich mal, auch wenn es vielleicht ein altmodisches oder ein starres Unternehmen ist, sagen wir so, ich habe ja trotzdem meine Stärken, ich habe trotzdem ein Image auch, das positive Bereiche abdeckt. Und wenn ich halt meinen Fokus auf den Bereich setze, denke ich, finde ich auch die richtigen Leute.
Ja.
Weil, ganz klassisch, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zur Bundeswehr, weil die eine unglaublich coole Kampagne haben, glaube ich nicht, dass ich glücklich wäre.
Mhm.
Weil es heißt nicht, dass ich 10 Jahre dort arbeiten oder generell in einer Firma jetzt arbeiten möchte, so wie es halt früher war, dass du sagst, du steigst mit 20 ein und gehst mit 60 in Pension. Das meine ich gar nicht, aber ich möchte da eine Freude haben beim Arbeiten.
Ja.
Weil je wohler ich mich in einem Unternehmen fühle, auch eben, da spielt wieder die Kultur natürlich mit rein, desto produktiver bin ich auch. Gibt es ja interessante Diskussionen im Norden Europas, Finnland, Dänemark, diese Arbeitszeitverkürzung, dass man sagt, 30 Stunden Woche reicht.
Reicht, ja, oder 5 Stunden Tag dann. Ja.
Und sagen wir uns ehrlich, nach dem Mittagessen hat man das Mittagstief und dann ist schon 2, dann ist 2:30 und dann bringt man eigentlich die Zeit bis 4 großteils nicht mehr um. Checkt vielleicht Mails, antwortet noch, aber so richtig produktiv, zumindest also so geht es halt mir und auch vielen Kollegen, dass man sagt, ich fange um 7 an bis 1, dann mache ich Mittagspause, das sind diese 6 Stunden, die ich wirklich gut nutzen kann.
Ja, ich glaube, es ist auch Typfrage und so ein bisschen phasenabhängig, aber ist bei mir schon auch so, ja, dass du schon so sagen kannst, du hast irgendwie 2 Stunden, in denen du wirklich aktiv arbeiten kannst, dann brauchst du aber irgendwie mal Pause.
Geht natürlich nicht in jedem Tätigkeitsfeld, das ist logisch, aber vor allem in der Informatik ist das so ein Thema.
Simon, auf einen Punkt möchte ich nochmal gerne zurück, bei dem ganzen Spiel rund um direkte Ansprache, würde ich es jetzt mal nennen. Jetzt hast du gesagt, Xing, ja, hast du zwar noch einen Account, aber bist nicht mehr aktiv. Das heißt, du schaust auch gar nicht mal rein oder bekommst du auch Nachrichten noch von Xing, so von wegen, es gibt eine neue E-Mail oder?
Nein, ich habe damals eben LinkedIn und Xing gleichzeitig erstellt.
Ja.
Aber nachdem viele meiner Bekannten eigentlich auf LinkedIn waren und Xing eher weniger war der Fokus dann mehr auf LinkedIn und ich habe jetzt auch über die Jahre hin mein LinkedIn-Profil deutlich mehr gepflegt und irgendwann habe ich gesagt, Xing brauche ich nicht mehr, da lösche ich alles und deaktiviert ist es nicht, also, aber ich kriege auch keine Mails mehr und gar nichts. Also mein Fokus, sagen wir, liegt aktuell auf LinkedIn.
Okay. Kannst du uns da so ein Insight geben, wie viele Nachrichten, sag ich mal, von potenziellen Unternehmen oder Recruitern bekommst du so in der Woche oder im Monat? Hast du da irgendwie grob ein...
Die Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist sehr zeitabhängig, also oder phasenweise sind es mehr, phasenweise sind es wenig, so gefühlt, das hängt ja irgendwie von der Jahreszeit ab. Mhm. Ich würde jetzt mal durch die Bank sagen, eine in einer Woche, also eine Anfrage in einer Woche, würde ich jetzt so grob durch die Bank sagen. Manchmal sind es 5 auf einmal und manchmal ist es im Monat gar nichts.
Wo sind da, hast du für dich die Phasen, wo es mehr sind? Wann ist das?
Das ist jetzt so schwarz zum Sagen. Gefühlt in den Semesterferien kommt man vor. Also vielleicht ist es dann nur ein subjektiver Eindruck, aber so August, September, da ist viel los. Sonst im Neujahr hin und wieder. Also jetzt mich gerade vor einer halben Stunde habe ich eben gerade wieder eine Anfrage gekriegt. Jetzt haben wir Ende Jänner, das ist auch wieder so kurz vorm Ende Semester und kurz vor Beginn des nächsten Semesters.
Mhm. Aber sind Anfragen für Festanstellung oder für...
Teils. Also manchmal einfach, dass man sagt, man trifft sich mal auf einen Café, man unterhaltet sich mal über meine Tätigkeit, ob das überhaupt passen könnte. Aber teilweise auch Ausbildungsprogramme oder Auslandseinsätze, dass man sagt, hey, du hast diese und diese Erfahrung, wir hätten gerade ein Projekt in China und brauchen nur jemanden, der uns da aushilft. Also es ist durch die Bank ganz verschieden.
Mega spannende Insights. Jetzt sind wir kurz vor der Stunde, Simon. Zum Abschluss habe ich immer noch so zwei, drei Fragen, die mich so ganz kurz interessieren. Gibt es da rund um das Thema dann bei dir mehr LinkedIn? Gibt es irgendwie eine Geschichte zum Schmunzeln, die da für uns noch hast? Oder sagen wir mal irgendwie so eine, wo du sagst, das ist ein total gutes Beispiel gewesen, wie das jemand angegangen hat über das Portal, und hast vielleicht nur eine Geschichte, wo du sagst, boah, das war für mich total strange, total komisch, was da passiert ist, ohne jetzt Namen zu nennen.
Ja. Also so richtigen, so einen Eyecatcher habe ich jetzt leider nicht. Also meine Erfahrungen, man kann sich ja auf LinkedIn ja mittlerweile auch direkt bewerben bei den Unternehmen. Das, was ich mitkriege, für Unternehmen schalten auch sehr viel, oder schalten, sie posten sehr viel aus dem Unternehmensalltag, was so passiert, welche Fortschritte man in dem und dem Bereich macht, sei es jetzt Medizintechnik oder vor einem halben Jahr war das Flugtaxi-Thema von Airbus, dass man da ein bisschen den Bewerber abholt, weil das ist für mich so ein Auslöser, dass ich sage, ich klicke mal auf die Unternehmenswebseite von LinkedIn, vielleicht auch generell auf die Unternehmenswebseite, und siege anhand von dem Projekt, das war cool, und schaue dann, welche Ausschreibungen haben es aktuell, welche Bewerbungsmöglichkeiten gibt es denn, welche Möglichkeiten im Unternehmen gibt es. Das ist natürlich auch Thema, weil waren wir wieder bei dem von vorhin, irgendwann wird der Punkt kommen, wo man sagt, man will sich sesshaft machen, und dann ist vielleicht auch die Karriere ein Thema.
Also, okay. Genau. Cool. Ich bin ein Unternehmen, auf welchem Kanal würde ich dich jetzt am besten bekommen, wenn ich aktiv auf dich zugehen würde?
Ich bin sehr viel auf LinkedIn unterwegs, auch auf Twitter. Das ist für mich so das Mittel der Wahl, um mit der Außenwelt zu kommunizieren.
Ist es da komisch für dich, wenn ich jetzt als Recruiter, wenn ich über Twitter auf dich zugehen würde?
Also persönliche Nachricht vielleicht ja, aber diese Posts, eben, was ich angesprochen habe, eben auch auf LinkedIn, das ist für mich so ein bisschen so ein Interessenswecker.
Und also auch Twitter passiv sozusagen,
genau, dass du... Genau, dass man ein bisschen, dass ich sagen kann, mich interessiert jetzt dieses Unternehmen, ich folge dem schon generell, und dann sieht man, die Einblicke, dies und das. Oder einfach mal, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die mittlerweile einen ordentlichen Medienauftritt haben.
Ja.
Sei es jetzt, muss ja gar nicht auf Twitter sein, aber es gibt ja verschiedene Plattformen. Und so, also es merke ich halt, dass mich unterbewusst die Unternehmen dann auch am meisten abholen. Wo ein bisschen Spaß noch dabei ist, wo es ein bisschen, muss ja nicht immer positiv sein, kann ja auch ein bisschen selbstkritisch einmal sein, dass man sagt, hey, wir haben die letzten Jahre das und das nicht gut gemacht, aber wir wollen uns dahingehend öffnen und Leute finden, die mit uns den neuen Weg bestreiten.
Spannend.
Also, cool. Das ist so konntest du mich zum Beispiel abholen. Oder, was ich auch hin und wieder merke an mir selber, ich lese ganz gerne nur richtige Tageszeitungen, also in Papierform. Da erwischt man sich schon manchmal, dass man einmal in den Teil reinschaut, wo die Inserate drinnen sind, von den Unternehmen, wo man schaut so ein bisschen, was lustig, wird aktuell gesucht.
Erwischt dabei.
Lustig, ja. manchmal bladelt man halt einfach hin und dann merkt man so, was mache ich eigentlich da? Das ist eigentlich gar nicht mein normaler Bereich, wo ich suche. Und genau, also so über den Kanal könntest du mich vielleicht auch erreichen.
Okay, stark.
Genau.
Simon, mega spannende Insights, und ich muss sagen, mit deinen 23 Jahren hast A, schon viel erlebt, bist mega reflektiert, was ich super spannend finde, und ich hoffe, wir laufen uns nicht nur beruflich mal wieder über den Weg, sondern auch definitiv mal privat auf dem Berg.
Wir sind ja Schieße-Sorge, der jetzt erst,
der Podcast ist im Januar aufgenommen, geht er jetzt erst so richtig los. Von dem her, Simon, ich wünsche dir wirklich von Herzen das Beste.
Vielen Dank.
genieß die Zeit jetzt dann erstmal in der Heimat und lass uns definitiv weiter in Kontakt bleiben. Für die Zuhörer noch ganz wichtig, wenn ihr Fragen an uns zwei habt, Simon oder auch ich, wir schauen uns wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, wir schauen uns natürlich eure Kommentare unter dem Podcast an, schreibt eure Fragen dazu. Ich bleibe mit Simon auch weiter in Kontakt, versprochen. Schreibt dem Simon auch gerne auf LinkedIn, dann genau, am besten Simon König. Ich hoffe, ihr findet ihn dann auch, das ist ja auch so zum Teil euer Job. Ansonsten auf Twitter, wie ist der Twitter-Handle, Simon?
Wenn man Simon König eingibt, findet es normalerweise, müsste man ihn auch finden, ja.
Sehr gut. Folgt gerne auch im Simon. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Sport machen oder wo ihr den Podcast sonst so hört. Simon, mach's gut. Genau. Servus. Also,
vielen Dank und für die Einladung und für das nette Gespräch.
Servus.
Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.